Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn es ist die finale Folge zu dieser Bundesliga-Saison, zumindest was den regulären Ablauf hier betrifft. Denn der 34. Spieltag, er wurde gespielt, Entscheidungen sind gefallen und die gilt es natürlich jetzt mal zu beleuchten mit keinem geringeren als Moritz. Schön, dass du da bist. Hallo.
Schön, dass du mich hier so nett anmoderierst. Anton, vielen Dank dafür. Ich freue mich auch sehr, mit dir über diesen letzten Spieltag reden zu können. Wir haben ja schon letzte Woche gesagt, schön, dass noch ein paar Entscheidungen ausstehen. Die sind gefallen und die müssen natürlich auch beurteilt werden in unserer allerersten Rubrik.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und da nehme ich einfach mal als allerersten Sieger den VfB Stuttgart, denn die sind in der Champions League, haben sich qualifiziert durch einen Sieg, spät noch den Ausgleich kassiert, hat sich wie ein Sieg angefühlt, genau, aber es reicht, dass sie gepunktet haben, weil eben die Konkurrenz auch vergeigt hat, dazu kommen wir später noch. Die Stuttgarter mit einem moralischen Sieg und eben mit dem Einzug in die Champions League, Gratulation von dieser Stelle, ich glaube, wir sind uns einig, dass das verdient ist, wenn natürlich auch die anderen beiden Vereine das auch gut gemacht haben dieses Jahr. Die Stuttgarter sehe ich, glaube ich, noch einen Ticken lieber in der Champions League und deswegen, Glückwunsch nach Bad Cannstatt.
Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie sich ein Ausgleichstreffer gegen einen selbst in der Nachspielzeit trotzdem noch wie ein gefühlter Sieg und nicht wie eine gefühlte Niederlage anfühlen kann. Denn du hast es richtig gesagt, dieser eine Punkt reicht am Ende für die Champions-League-Qualifikation, weil die Konkurrenz es eben nicht vermocht hat, da noch nachzulegen. Allen voran eben die Hoffenheimer, die da ja noch punktgleich mit unterwegs waren. Und dementsprechend, schön, dass es der VfB geschafft hat. Ich glaube, da spreche ich für alle Stuttgart-Fans sowieso, aber auch neutralen Fußballfans, wenn ich sage, dass dieser VfB einfach Spaß macht. Und deswegen glaube ich, dass es dem gesamten Team, dieser gesamten Mannschaft, dem gesamten Verein unglaublich gut tut, jetzt auch wieder in der Champions League mit von der Partie zu sein.
Ja, es war natürlich ein bisschen auf Messerschneide. Also das hätte auch in die Hose gehen können, wenn Leverkusen das Spiel parallel gewonnen hätte beim HSV. Dann, also mit einem Torunterschied, dann wäre man zumindest punktgleich gewesen, wenn sie noch ein Tor mehr gemacht hätten, die Leverkusener, oder eben die Stuttgarter sogar verloren hätten. Dann wären sie raus gewesen. Also in dem Sinne schon irgendwie auch kurios, dass keiner von diesen drei Teams oder keins von diesen drei Teams gewinnt. Also von Leverkusen, Hoffenheim und Stuttgart. Aber ja, deshalb für mich der VfB erster Sieger. Anton, wen hast du bei dir an oberster Stelle stehen?
Erstmal muss ich natürlich noch meine Chronistenpflicht hier tun und dich leider korrigieren. Bitte verzeih. Die Leverkusener hätten eine Stuttgarter Niederlage gebraucht, um überhaupt noch mitreden zu können. Dementsprechend da ist es noch mal ein bisschen glimpflicher quasi ausgegangen. Ja. Aber nichtsdestotrotz hast du recht. Wir haben von dem großen Champions-League-Finalkracher da gesprochen und alle sind heiß und alle wollen es noch irgendwie drehen. Und am Ende gewinnt keines dieser drei Teams. Fast schon so wie der Kampf um Platz 7, den wir immer so schön betitelt haben, den so keiner richtig für sich entscheiden will. Und am Ende hat es trotzdem ein Team geschafft, nämlich der Sportclub aus Freiburg. Und da sind wir dann nämlich bei meinem ersten Spieltagssieger. Und in was für einer Fashion. 4:1 Heimsieg gegen RB Leipzig. Gut, für die ging es um nichts mehr sozusagen. Die waren schon sicher auf Platz 3. Aber trotzdem ist das in der Vergangenheit jetzt in der näheren keine Mannschaft gewesen, die regelmäßig so dahergespielt wurde, wie jetzt von den Freiburgern. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Auch nochmal ein Mutmacher vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte, dem Europa-League-Finale. Und jetzt eben unabhängig vom Ausgang dieses Spiels, des Finals, sicher nächstes Jahr international in der Quali für die Conference League. Ein riesiger Erfolg mal wieder für die Freiburger, die Jahr für Jahr begeistern.
Ganz, ganz großes Kino. Freiburg, die sich damit quasi so ein bisschen dieses Fangnetz irgendwie selbst erschaffen, indem sie sich darüber schon mal den vermeintlich einfacheren Weg nach Europa über eine Quali eben in der Conference League irgendwie bereiten. Ich muss hier mal meiner Chronistenpflicht gerecht werden und euch erzählen, dass ich übers Wochenende auf einem Junggesellenabschied war und zum einen viel getrunken und zum anderen wenig geschlafen und dann noch drüber hinaus die Spiele jetzt auch schon ein paar Tage zurückliegen. Also das vielleicht so ein bisschen der Grund.
Da seid ihr auf jeden Fall verziehen, glaube ich.
Inhaltlichen Schluck auf hier am Anfang dieser Folge. Dafür ist Anton natürlich an meiner Seite, der mir sofort wie der Lehrer mit dem Lineal auf die Finger haut. Da wird einfach kein Fehler verziehen. Und genauso haben auch die Freiburger keine Fehler verziehen, denn sie haben die Leipziger zurechtgewiesen. Und ja, die Leipziger, und da kann ich dann eigentlich so ein bisschen, ich mach's jetzt mal, wie du es sonst machst, grätsche so dazwischen, mach einfach Alleingang.
Okay.
Kann ich mal so ein bisschen auf meinen zweiten Sieger übergehen, denn die Leipziger, eine der wenigen Mannschaften, die für die es um nichts mehr ging und bei denen auch in diesem Spiel nichts mehr ging. Denn mein zweiter Sieger ist der Wettbewerb. Denn wir haben viel über die Wettbewerbsverzerrung geredet in den letzten Wochen. Und wenn man sich diesen letzten Spieltag angeschaut hat, dann muss man sagen, der Wettbewerb, der wurde nicht verzerrt. Der wurde nicht angerührt. Die Teams, die vermeintlich im Niemandsland standen, die haben ganz schön performt. Wir hatten einen HSV, der es den Leverkusenern schwer gemacht hat. Wir hatten Hoffenheimer, zu denen wir später noch kommen werden, die in Gladbach untergegangen sind, genauso auch Augsburg, die zumindest einen Sieg gebraucht hätten, um noch Chancen zu haben auf diesen siebten Platz, die bei Union zerlegt wurden. Wir hatten die Mainzer in Heidenheim, also da sind einige Teams dabei gewesen. Frankfurter kann man vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinzählen, da hätte auch noch viel passieren müssen, dass die da auf Platz 7 springen und deshalb für mich auch so ein bisschen, ja, ein Kompliment an die anderen Teams, denn also das wäre schlimm gewesen, wenn zum Beispiel so eine Mainzer Mannschaft da gefühlt nichts gemacht hätte, die den Heidenheimern ja einen Sieg mehr oder weniger schenkt mit einer Nichtleistung und dann wir vielleicht über ja eine Heidenheimer Relegation geredet hätten, die halt mit so ein bisschen bitterem Beigeschmack verbunden wäre. Und deshalb, genau, für mich der Wettbewerb der Sieger, weil wir uns zum Glück nicht über solche Sachen Gedanken machen müssen.
Absolut, und es ist ja eine sehr, sehr interessante Situation jetzt, denn die Freiburger können sich ja mit einem Sieg in der Europa League noch für die Champions League sogar qualifizieren. Das heißt, Platz 8 kann plötzlich auch wieder interessant werden. Das heißt, die Augsburger Niederlage bei Union tut vielleicht am Ende noch viel, viel mehr weh, auch in der Deutlichkeit. Ich fand es ganz interessant, bei den Mainzern, da hat ja Philipp Tietz groß aufgespielt, ein Tor gemacht, eins vorbereitet und bei seinem 1:0 in der siebten Spielminute, also schon früher Nackenschlag für die Heidenheimer, hat er sich wirklich entschuldigt gefühlt. Das waren ganz kuriose Bilder.
Ja.
Klar, eben keine Wettbewerbsverzerrung, aber trotzdem hat man irgendwie gesehen, dass Philipp Tietz mitgefühlt hat mit diesen Heidenheimern, die letzten Wochen so aufopferungsvoll gekämpft haben. Wirklich ein kurioses Bild, weil es war ein Kopfball, den er nur noch über die Linie drücken musste aus 20 Zentimetern. Und man hat schon, als der Ball zu ihm flog und er wusste, oh Mann, ich mach gleich das 1-0, fast schon so ein bisschen was wie Reue gesehen. Mhm. Aber du sagst es richtig, zum Glück ist eben dieser Wettbewerb gegeben. So soll es dann am Ende ja auch sein. Und das hat man in allen Bereichen der Tabelle definitiv jetzt zu sehen bekommen. Also wie schon eben angesprochen, interessant, dass keiner der Teams, die noch in die Champions League wollten, zum Beispiel gewonnen haben. Und das zeigt ja schon alles, dass da alles integer auch abläuft.
Absolut. Müssen wir nicht drüber reden. Danke, Bundesliga.
Und danke auch Leon Goretzka. Das sage ich jetzt nicht nur aus Bayern-Fansicht. Ich glaube, einer der Spieler, die über das letzte Jahrzehnt diese Liga auch geprägt hat, wird sie nach dieser Saison, also offiziell jetzt nach diesem Spieltag verlassen, denn er hat nur noch das Pokalfinale und kein einziges Bundesligaspiel mehr vor sich. Ich denke, da wird auch keines mehr dazukommen. Ihn zieht es ja eher ins Ausland, AC Mailand wird da viel gehandelt und dementsprechend mein nächster Spieltagssieger auch so ein bisschen aus Podcast-historischer Sicht, aber auch persönlicher Sympathie, Leon Goretzka, denn er hat einen sehr würdigen Abschied, wie ich finde, aus der Allianz Arena gefeiert. Nicht nur aufgrund des schönen 5:1 Erfolgs der Bayern, sondern auch die Bilder bei seiner Auswechslung nach dem Spiel mit den Fans, mit der Feier der Bayern. Das war sehr stimmig und ich glaube, wie gesagt, dass Leon Goretzka auch fernab von Bayern-Fans den ein oder anderen Sympathisanten hat. Und für ihn geht jetzt eben das Kapitel Bundesliga zu Ende und dementsprechend wollte ich ihn hier an seinem letzten Spieltag noch einmal mit dem Spieltagssiegerorden ehren.
Ja, finde ich völlig zu Recht von dir so ausgewählt. Goretzka auf jeden Fall einer der Lieblinge hier im Podcast. Auch unvergessen immer seine Performance an den Oscars-Spieltagen. Da wird jetzt erstmal nichts mehr dazukommen. Wer weiß, vielleicht kommt er ja nochmal irgendwann zurück in die Bundesliga. Jetzt, wie du gesagt hast, erstmal ins Ausland. Ich bin sehr gespannt, wo es ihn hin verschlägt. Italien kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch Spanien gut vorstellen. Ich denke, eins davon wird es wahrscheinlich werden. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, wo er dann zukünftig aufspielen wird, Leon Goretzka.
Wer weiß, vielleicht ja mit den Schalkern, die jetzt wieder zurück sind, wenn sie sich noch ein, zwei Jahre halten. Nochmal das große Homecoming in den Pott. Und da sind wir schon ganz richtig aufgehoben, denn mein dritter Spieltagssieger ist Borussia Dortmund. Da kann ich es eigentlich kurz halten. War auch ein Spiel, bei dem es jetzt so gesehen um nicht mehr viel ging. Sowohl bei Bremen, bei denen sie zu Gast waren, als auch bei den Dortmundern selbst. Aber ich habe es die letzten Wochen immer so ein bisschen angesprochen, dass ich Angst hatte, dass die Dortmunder Stimmung kippt. Und das haben sie jetzt zum Ende der Saison wirklich nochmal sehr souverän verhindert. Der Sieg gegen Frankfurt, jetzt der Auswärtssieg gegen Bremen zum Abschluss. Also ein ganz rundes Ding, eine starke Dortmunder Saison. Nur mal zum Vergleich, sie haben jetzt 73 Punkte. In der vergangenen Saison hatten sie am Ende nach 34 Spieltagen 57. Also eine sehr, sehr positive Entwicklung bei Borussia Dortmund. Und es gab auch schon Saisons, da haben so 73 Punkte wie jetzt auch gut und gerne mal zur Meisterschaft gereicht. Ich klicke jetzt gerade hier so mal so ein bisschen die letzten durch. Gut, die Bayern waren lange, lange übermächtig. Aber du weißt, was ich meine. So ein bisschen dieser Jürgen Klopp bei Liverpool-Fluch. Nicht ganz so krass, aber so in die Richtung, dass du halt ein Team hast, was noch mal überirdischer, noch mal besser spielt und du dementsprechend trotz einer guten Saison am Ende nur in Anführungsstrichen Zweiter wirst. Aber das ist ein toller Erfolg für die Dortmunder, die in den letzten beiden Spielzeiten echt immer wieder so ein bisschen Probleme hatten. Fünfter geworden, Vierter geworden, jetzt wieder Zweiter, die zweite Kraft in Deutschland. Und ich glaube, da kann sich der BVB ganz glücklich mitschätzen.
Ja, wie du so richtig sagst, versöhnlicher Saisonabschluss. Ich glaube, es wird trotzdem sehr interessant zu sehen sein, was sie jetzt im Sommer machen, wie sie sich neu aufstellen. Der Kader wird ja schon noch so einen kleinen Umbruch bekommen. Man hat eben diese paar Spieler, die den Verein jetzt auch länger geprägt haben, wie zum Beispiel Süle, wie Brandt, verabschiedet. Und da sollen dann eben neue Gesichter reinrücken. Und was man ja auch so liest, ist, dass sie so ein bisschen, was die Transfersummen, die man ausgibt, angeht, so ein bisschen zurückschrauben wollen, mehr wieder irgendwie selber entwickeln wollen in diesen, zurück zu diesen erfolgreichen Zeiten, in denen sie Meister wurden, aber auch danach noch, auch die Sanchos, die Dembélés, die Bellinghams hat man zwar nicht für wenig eingekauft, aber trotzdem für Beträge, die noch überschaubar waren, also Jude Bellingham meine ich jetzt in dem Fall, sehr, sehr spannend, wie es da weitergeht, dass überhaupt die Stimmung so war bei den Fans auch oder auch dann teilweise im Verein, auch Kehl, der ja eben geht und ersetzt wird durch Jan-Ole Boog, das ist sehr interessant und deswegen schaue ich da auf jeden Fall ganz genau drauf, diesen Sommer war jetzt ein guter Abschluss bei Bremen, für die es auch um nichts mehr ging, war auch ungefährdet, von daher braucht man, glaube ich, nicht viel drüber reden, weil, glaube ich, das Spiel, das am wenigsten in der Konferenz gezeigt wurde.
Ja, absolut. Ich will nur noch einmal auf dieses Thema eingehen, was du eben richtigerweise angesprochen hast. Das finde ich nämlich auch richtig cool und bin sehr gespannt, weil sie haben ja zum Beispiel jetzt auch schon mit Blick auf die Zukunft ein paar Neuzugänge safe. Ne? Ein Joan Gadou, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Kaua Pratsch, auch da, bitte korrigier mich, falls es falsch ist. Justin Lehrmann, das sind alles 19- bzw. 18-jährige Spieler. Also man sieht schon, sie haben jetzt mit Samuele Inacio, der jetzt schon ein paar Einsatzminuten bekommen hat, auch einen, der da jetzt vorprescht. Also ganz, ganz junge Spieler, die hoffentlich das Potenzial da erfüllen können aus Dortmunder Sicht. Und ja, dementsprechend wirklich eine sehr spannende Zukunft jetzt vor der Brust quasi. Und ich bin da auch sehr gespannt, was da noch im Sommer passieren wird und wie sie dann in die kommende Spielzeit reinstarten können.
Ja, Absolut, sehr, sehr interessant. Und wie die kommende Spielzeit aussieht, ist bei meinem nächsten Sieger noch nicht klar, denn ihr habt sie vielleicht schon ein bisschen früher erwartet. Der VfL Wolfsburg, mein dritter Sieger. Klar, sie haben sich im direkten Duell durchgesetzt gegen St. Pauli, das auch verdient gewonnen. Sehr, sehr emotionales Spiel, sehr packend, wie ich finde. Also wirklich Wahnsinn, dass die Spielplanersteller da wirklich so einen Glücksgriff hatten und zwei Teams, die eben ums sportliche Überleben spielen, dann am letzten Spieltag aufeinandertreffen. Es war so ein bisschen das, was wir vorher auch hier prophezeit haben, dass die Wolfsburger einfach die Qualität haben und eben nach oben hin viel, viel krasser ausreißen können, als St. Pauli es kann. Das hat sich in dem Spiel auch gezeigt. Natürlich auch dann wieder zum Beispiel ein individueller Fehler von Nicolas Vasi, der dann eben wieder zum Rückstand der Paulianer geführt hat, zum zweiten. Aber insgesamt war es schon ein klar verdienter Sieg der Wolfsburger, die sich jetzt eben ja die Relegation gesichert haben. Da geht's nicht zum Beispiel gegen Hannover, hättest du auch sehr gern gesehen, wenn wir später auch noch ein bisschen drüber reden. Hier ein kurzer Anton-Seufzer.
Genau, kommen wir später noch drauf. Ich war tatsächlich im Stadion, so viel sei schon mal gesagt.
Uiuiui. Ja, dann machen wir kurz noch die Wolfsburger zu. Ja, ich bin sehr gespannt. Gegen Paderborn. Ich bin wirklich völlig durch den Wind. Elversberg direkt aufgestiegen.
Ihr müsst wissen, Moritz auch noch Reisestrapazen gehabt. Also,
ich bin vor einer Stunde hier zu Hause hier reingekommen.
Das ist aber auch, zeigt seine Arbeitsmoral. Also dafür absolut. Allein ja, schon mal ein Like dalassen.
Also hätte ich mein Mikro dabei gehabt, dann hätten wir vom Malaga Flughafen, hätten wir hier die Folge aufnehmen können.
Ja, hätte auch was gehabt.
Da kommen wir zurück zu unseren Ich bin im Urlaub und wir machen trotzdem Podcast-Roots. Nein, ich bin sehr gespannt, wie der VfL Wolfsburg gegen Paderborn dann in der Relegation besteht. Gewonnen ist noch nichts, deswegen auch mein Folgenbild, das ihr sicherlich auf Instagram schon gesehen habt, der Wolf, der mit den Krallen an der Klippe hängt. Ja, Anton, ganz, ganz kurzes Fazit zum Spiel und dann vielleicht auch so ein kleiner Ausblick schon mal auf die Relegation von dir.
Ja, es war eigentlich dann am Ende das erwartete Ergebnis. Ich glaube, alle haben ja die ganze Zeit mehr oder weniger Wolfsburg in der Favoritenrolle da gesehen. Nur waren sie das auch in mehreren Spielen dieser Saison, wo es dann am Ende nicht den Ausschlag gegeben hat. Also du hast es richtig gesagt, da war ganz viel drin, viel Emotionen in diesem Spiel. Am Ende völlig verdienter Sieg auch für den VfL. Und Ausblick auf die Relegation kann quasi nur der gleiche sein wie der, den ich gerade schon im Spiel gegen St. Pauli beschrieben habe. Also Wolfsburg ist eine Mannschaft, die kann und macht es ja auch regelmäßig im Winter mal für schlappe 30 Millionen einkaufen. So viel hat Paderborn, glaube ich, noch nie in ihrer ganzen Vereinslaufbahn insgesamt für Spieler ausgegeben, gefühlt. Ich habe es jetzt hier nicht faktisch nachgewiesen, aber das sind die Dimensionen, in denen wir uns da bewegen. Und dementsprechend ist die Ausgangslage vor der Relegation klar. Ich sehe es auch noch nicht, dass es irgendwie anders läuft. Aber hey, wer weiß, die Paderborner haben auch eine tolle Saison gespielt. Und vielleicht reißen sie es irgendwie rum. Ich meine, Wolfsburg ist in dieser Saison auch einfach nicht so richtig zu greifen.
Ja, also dass sie jetzt komplett selbstsicher sind, die Wölfe, das kann ich mir nicht vorstellen nach diesem Spiel. Viel zu verlieren haben sie natürlich trotzdem. Aber klar, dieser letzte Sieg jetzt hier am Spiel, am Saisonfinale, der sollte ihnen natürlich schon zumindest mal so ein bisschen Halt geben. Und eben auch so ein bisschen vielleicht dann dieses Mindset, es ist ein kleinerer Gegner in Anführungszeichen, wie das St. Pauli auch war. Die müssen wir eigentlich, wenn wir unsere Leistung bringen, schlagen können. Aber was halt immer so ein bisschen der Unterschied ist, ist, dass eben der Zweitligist natürlich mit sehr viel Rückenwind kommt, hat sich eben erst in der Schlussphase dieses Relegationsticket gegriffen am letzten Spieltag der zweiten Liga. Also das ist ja immer noch mal ein ganz anderes Momentum. Der Zweitligist ist eben eigentlich eher positive Ergebnisse gewohnt und zumindest aus dieser Saison und der Erstligist eben negative. Aber ich glaube, in dem Fall muss man eigentlich mit dem VfL Wolfsburg erstmal gehen, weil das ist von der Qualität einfach nicht zu vergleichen. Aber gerade auch offensiv sind die Paderborner schon deutlich gefährlicher als St. Pauli zum Beispiel war.
Das stimmt, ja.
Gut, dann gehen wir in die Verlierer über und da ist mein erster Verlierer das Team, die Cinderella-Story, die dann am Ende doch kein Happy End hatte, die Heidenheimer, die dann doch absteigen. Wir haben es schon so ein bisschen angerissen, das Spiel gegen Mainz zu Hause, dass man mit 0-2 verlor. Du hast auch schon gesagt, Tietz, der sich schon fast so ein bisschen entschuldigt hat für seinen ersten Treffer. Es sollte dann irgendwie nicht sein. Es war schön, so die letzten Wochen die Heidenheimer irgendwie noch nicht abschreiben zu müssen. Aber es hat dann am Ende nicht gereicht. Und dann ist ihnen, glaube ich, auch so ein bisschen die Luft ausgegangen am Ende. Irgendwie hatte man so das Gefühl, vielleicht war es dann fast so ein bisschen, weil es jetzt so in greifbarer Nähe war, war es dann irgendwie doch nicht mehr so dieser wahnsinnige Überlebensinstinkt. Da hat man schon so ein bisschen, welche Szenarien reichen uns denn vielleicht? Vielleicht hat man da schon so ein bisschen zu viel drauf geguckt. Vielleicht war einfach die Puste ausgegangen. Also schwer zu sagen von außen. Und Heidenheim geht runter, ist irgendwie schade, aber dann sportlich auch nicht ganz unverdient.
Ich muss sagen, als Heidenheim damals den Aufstieg geschafft hat, war ich jetzt auch nicht so jemand, der gesagt hat, wie toll, mal wieder ein neuer Bundesligist, toll, dass jetzt dieser kleine Dorfverein gefühlt schon jetzt auch noch in der Bundesliga ist. Aber sie haben mich absolut eines Besseren belehrt. Also so eine unglaubliche Bereicherung für diese Liga gewesen, auch die Art und Weise, die Ruhe, wie da gearbeitet wird, immer wieder viel zitiert, auch natürlich, glaube ich, unter anderem durch den Besuch von Frank Buschmann und Wolf Fuß damals, dieses Kiosk im Stadion, immer wieder Thema, wo gibt's das noch, wo man das Kiosk mit den Würstchen direkt von der Tribüne aus sieht und. Also eine unglaublich schöne Story, die die Heidenheimer in der Bundesliga geschrieben haben. Man darf nicht vergessen, sie hatten den FC Chelsea zum Beispiel auch zu Gast. Immer noch ein kurios auszusprechender Satz. Aber die ist jetzt eben nun vorbei. Es wäre für mich, hätten sie es irgendwie noch in die Relegation geschafft und dann die Klasse gehalten, eines der größten Wunder gefühlt der zumindest mal letzten 20, 30 Jahre gewesen in der Bundesliga. Also wie alle Experten, die schon weggeredet haben, nicht ganz so unrecht, weil sie eben auch so weit weg waren. Und plötzlich waren sie doch nochmal mittendrin mit der letzten Chance, die sie dann leider nicht nutzen konnten. Aber wie gesagt, trotzdem einfach eine unglaublich tolle Geschichte overall. Und ja, das sagt ja alles, dass Frank Schmidt da weiterhin auch an der Seitenlinie bleiben wird. Das ist eben, da weht der Wind noch so ein bisschen anders. Und das macht diesen Verein so besonders, auch wenn es jetzt erstmal wieder runter in Liga 2 geht.
Das ist ja so ein bisschen auch das Schöne an diesen Heidenheimern. Du hast wirklich bei denen das Gefühl, es gibt keinen Verein, den so ein Abstieg so wenig irgendwie umwirft oder so wenig durchrüttelt, wie das bei den Heidenheimern der Fall ist. Natürlich ist das finanziell irgendwie auch hart, aber die Strukturen sind eben in Heidenheim auch sehr, ja, am unteren Rand, wenn man in der Bundesliga schaut, wenn nicht sogar eigentlich unter Bundesliga-Niveau an vielen Stellen. Wir haben das Scouting schon angesprochen, was immer so eine nette Geschichte ist, dass das halt kein festangestellter Scout macht, sondern eben der Vereins- oder der sportliche Leiter eigentlich mit Holger Sahnwald und seinem Sohn, der das irgendwie so teilzeitmäßig macht. Also ist irgendwie verrückt, aber hat jetzt lange geklappt und ich weiß auch noch, wie ich letzten Sommer hier, als wir so ein bisschen auf die Transfers auch geschaut haben, gesagt habe, das wirkt für mich auch schon so ein bisschen, dieser Transfersommer der Heidenheimer, als würde man nochmal so ein bisschen Ablöse also mitnehmen sozusagen und dann halt sagen, okay, wenn es am Ende nicht reicht von Klassenerhalt, dann ist es so. Die werden jetzt nicht freiwillig abgestiegen sein, natürlich nicht, aber sie haben eben auch hinten raus zum Beispiel für einen Schienza noch, glaube ich, 8 bis 10 Millionen von Southampton bekommen und haben eben nicht mehr das Ganze reinvestiert. Also ich glaube, man hat dann schon so ein bisschen auch sich ein Pölsterchen irgendwie erarbeitet, um sowas dann auch abfedern zu können.
Ja, also bei Heidenheim haben wir gerade schon gehört, da wird der Trainerposten nicht so leicht frei. Einer, der ist nämlich jetzt wieder auf der Suche und da geht natürlich auch ein großes Lob raus an dich, Moritz, du hast es gecallt. Albert Riera, mein erster Verlierer, nicht mehr Trainer der Eintracht. Gut, das war jetzt nicht der hotteste aller Takes, den du hier schon rausgehauen hast, aber...
Nee, aber ich musste schmunzeln, weil es der zweite Frankfurter Trainerwechsel ist, den ich diese Saison gecallt habe.
Okay, stark. Ich wusste gar nicht, dass du bei Topmöller da auch schon so on point warst damals.
Ja, das war doch das aus dem Urlaub, wo du meintest, was ich im Dschungel für Säfte trinke, warum ich so verrückt bin.
Ach, so meinst du, ja. Absolut richtig, ja. Da sind wir wieder. Guck mal, die Urlaubsthematik und Frankfurt-Trainer, das geht nicht so gut miteinander einher scheinbar. Also Vorsicht, wenn du das nächste Mal unterwegs bist, an wen auch immer, wer auch immer da jetzt drauf folgen wird bei der Eintracht. Aber ja, ich glaube, da haben wir auch schon viel zu gesagt. Es war absehbar, es war fast eine Frage der Zeit. Da hat ihm auch der Last-Minute-Ausgleich jetzt gegen Stuttgart dann nicht mehr gerettet, weil es eben auch damit verbunden war, dass nicht Platz 7 rausgesprungen ist. Natürlich auch dem geschuldet, dass Freiburg sowieso seine Hausaufgaben gemacht hat und gewonnen hat. Aber ja, ein großer Fehlgriff der Frankfurter, auch von Markus Krösche, der in den letzten Jahren zu Recht viel gelobt wurde, aber hier wirklich mal komplett daneben lag.
Das ist schön, dass du es sagst, denn ich habe das auch jetzt in den letzten Tagen wieder gelesen, dass der kommt hier bisher noch ein bisschen zu gut weg, was diese Personalie angeht, beziehungsweise wird einfach zu wenig thematisiert. Hat in den letzten Jahren zweifelsohne einen Riesenjob gemacht, Markus Krösche. Aber da lag er wirklich komplett daneben und da muss man dann auch hinterfragen, warum man so ein Risiko eingeht. Wir haben uns damals auch so ein bisschen gefragt, so kann das gut gehen? Ist das so ein bisschen dieser Risk-Reward-Faktor? Ist das wirklich sinnvoll oder ist das vielleicht einfach ein bisschen zu riskant? Für mich war es eben Letzteres. Es war ja so eine Situation, wir haben damals gesagt, das sportlich muss alles klappen, weil wenn es nicht so ist, dann kann das ganz schnell richtig unangenehm werden und so ist es dann auch gekommen. Und dann kommt für mich wieder dazu, du gibst dem 2,5 Jahre Vertrag und schmeißt ihn halt an einem halben raus wieder. Also ist halt auch wirtschaftlich einfach bitter. Und dann weiß ich nicht, wenn ich halt wirklich, vielleicht, die Frankfurter werden dieses Risiko nicht so gesehen haben, sonst hätten sie es nicht gemacht, aber für mich war das jetzt relativ mit Ansage. Und in einem Verein, in der Situation schon relativ viel Unruhe war, da dann einen reinzubringen, der halt wirklich, gefühlt die Dynamitstange himself ist, ist ein bisschen zu riskant, meiner Meinung nach. Da hätte es, glaube ich, jemanden gebraucht. So ein bisschen wie Kovac, der bei Dortmund reinkam, der das sehr, sehr ruhig dann einfach erstmal in trockene Tücher bekommt. Und das ist bei Frankfurt nicht passiert. Und sie haben ja auch damals Topmöller rausgeschmissen, weil sie auch Europa in Gefahr gesehen haben. Klar, auch diese ganze Gegentor-Thematik, aber Europa eben jetzt trotzdem verpasst, was Wahnsinn ist, wenn man sich wirklich auch unsere Takes vor der Saison anschaut zu den Frankfurtern. Ich habe sie sogar als Vizemeister getippt, weil ich vom Kader auch so begeistert war, dass man da nicht mal Europa erreicht mit diesem Kader, ist unglaublich.
Zu Recht irgendwie, ne? Also finde ich, dass unsere Takes damals so waren, weil da waren wir ja auch nicht exklusiv mit. Dieser Kader war gut zusammengestellt, es wirkte von außen wirklich alles passend und dann ist es auch irgendwie so ein bisschen plötzlich auseinandergebrochen, weil der Start in die Saison war ja auch noch gut, dann vielleicht hat man sich am Ende dann doch einen Ticken zu schnell von Topmöller getrennt, zumindest aber, wie du richtig sagst, dann eben so ein bisschen die falschen Schlüsse daraus gezogen, weil, ja, ich muss es jetzt nicht wiederholen, du hast es komplett richtig analysiert, Albert Riera war einfach ein großes Risiko, ein unbeschriebenes Blatt, zumindest in den Top-Ligen Europas. Und dass dann schon am Anfang plötzlich Stimmen aufkamen von ehemaligen Wegbegleitern, die gesagt haben, boah, der ist echt so ein bisschen, ich nenne es mal besonders, da sind schon die Alarmglocken angegangen. Und es war einfach ein großer Griff ins Klo. Rundum in ganz Frankfurt muss man jetzt das Ganze umkrempeln. Krösche hat auch unlängst schon so die Schuld quasi auf sich genommen, hat gesagt, da hat er daneben gelegen mit der Verpflichtung. Jetzt gilt es einfach da irgendwie, nochmal so zu rebuilden und zu gucken, wie man vielleicht auch den Kader mehr oder weniger zusammenhalten kann, fast schon, weil du sagst es ja auch richtig, der ist gut und der hat das Potenzial, auch deutlich, deutlich besser abzuschneiden. Ich glaube, da sind wir auch uns beide einig. Aber das war eine Saison zum Vergessen am Ende für die Frankfurter, weil die Erwartungen noch einfach ganz, ganz andere waren.
Ja, ich finde es auch wichtig, hier nochmal zu betonen, dass es natürlich auch an den Spielern liegt. Also die sind am Ende die auf dem Platz stehen. Klar ist ein Trainer auch dann der Verantwortung trägt und der aber auch natürlich die Spieler in die Position bringen soll, dass sie erfolgreich sein können, dass die Mannschaft erfolgreich sein kann. Aber wenn ich so mir den Frankfurter Kader anschaue und mich frage, wer von denen hat keine enttäuschende Saison gespielt, da fallen mir nicht viele Namen ein. Also da fällt mir vielleicht ein Kali Muendo ein, der in den Spielen, in denen er dann gespielt hat, gut war. Vielleicht ein Amaimouni Eshkuyab, dieser junge Flügelflitzer, der dann reinkam, aber jetzt auch nicht konstant in der Rückrunde abgeliefert hat. Und der Rest ist für mich unter den Erwartungen gelaufen, was Wahnsinn ist. Ich weiß noch, ich glaube, Usun hat in den ersten 5, 6 Bundesligaspielen getroffen. Doan war am Anfang super. Burkhardt haben vor der Saison alle gesagt, klasse Verpflichtung. Koch hat in den letzten Jahren bockstark hinten aufgespielt. Brown, also letzte Saison überragend. Ja, bitte.
Ich habe Bahoya schon für 80 Millionen nach England gesehen im Winter.
Also irgendwie absurd, dass das so abgenommen hat dann. Vor allem, weil es ja gut losging eigentlich, oder zumindest die ersten paar Spiele, auch so dieses offensive Potenzial, wo haben alle gesagt, okay, krass, deswegen traut man denen so viel zu, weil die halt einfach, die haben so viel PS unter der Haube, aber gab dann hier und da mal eher den Motorschaden, als dass sie wirklich das dann groß gezeigt haben.
Ja, einen Totalschaden gibt es auch beim FC St. Pauli, denn die sind neben den Heidenheimern der zweite Absteiger, am Ende sogar Platz 18 der Tabelle geworden, aufgrund eben dieses so oft von uns angesprochenen schwachen Sturms, nur 29 Saisontore am Ende. Und eben dieses Do-or-Die-Spiel, wo sie nochmal die Chance hatten, zu Hause gegen Wolfsburg verloren, verdient verloren. Und dementsprechend, ja, muss man sagen, der folgerichtige Absteiger?
Absolut. Also auch da muss ich mich jetzt leider noch mal ein bisschen loben, Anton. Vor der Saison habe ich gesagt, St. Pauli Abstiegskandidat Nummer 1.
Aber die hatten doch nach 3 Spielen 7 Punkte, Moritz. Was?
Und 7 Tore. Ja. Ja, ich bin nach 3 Spieltagen absolut zurückgerudert und jetzt bin ich zurückgerudert.
Zu Recht.
Nein, also diese Offensive, das ist, haben wir jetzt die letzten Wochen zur Genüge betont, ist absolut nicht Bundesliga-tauglich. Nicht nur die Tore selbst. Manchmal kann man ja auch sagen, okay, man hat einfach schlechte Abschlussspieler und sonst bringt man sich in gute Positionen. Die haben auch schockierende Werte, was kreierte Chancen angeht, was Aktionen in der gegnerischen Hälfte, im gegnerischen Angriffsdrittel oder sowas angeht. Das ist wirklich grottenschlecht gewesen, leider von St. Pauli, und dann war eben die Abwehr auch nicht mehr gut genug, um das zu kompensieren. Letzte Saison schon keine 30 Tore geschossen, dieses Jahr wieder, und dieses Jahr kam dann der Abstieg. Bitter und ja, auch die Paulianer, ein sympathischer Club, aber die müssen sich jetzt noch mal ein bisschen sammeln. Das war jetzt dieses Jahr einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich.
Richtig.
Dann mache ich weiter mit meinem zweiten Sieger. Und das ist mit meinem zweiten Verlierer natürlich. Also irgendwas ist hier heute los. Gegenteiltag. Alles, was ich sage, ist falsch. Muss man flippen. Die Hoffenheimer sind natürlich Verlierer, weil sie ja ihr letztes Spiel, ihr so ein bisschen auch Entscheidungsspiel, je nachdem, wie die Konkurrenz spielt, um die Champions League auch ganz schön vergeigt haben. Ich habe es vorhin auch schon mal gesagt. In Gladbach mit 4-0 verloren. Das hatten, glaube ich, auch die allerwenigsten vorher getippt. Bei Gladbach ging es um gar nichts. Gerade bei den Gladbachern kann man sich dann auch mal denken, okay, wir haben ja auch immer wieder gesagt, unter Eugen Polanski mal so, und da hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass das eher so ein müder Kick wird und die Hoffenheimer halt ihre Hausaufgaben machen, aber im Gegenteil, Gladbach schon auch sehr effizient, muss man sagen, aber ja, Hoffenheim auch mit dieser gelb-roten von Tim Lemperle, 4 Sekunden nach Wiederanpfiff rennt er da in den Gegenspieler rein, also sowas Dämliches auch lange nicht gesehen. Das ist ja wirklich völlig bescheuert. Ich habe auch den Kommentar gesehen, irgendwie soll er doch in der Pause sagen, dass er raus will. Das wäre den Hoffenheimern dann besser, besser zu Gesicht gestanden. Aber bitter, bis sie da eine Halbzeit noch in Unterzahl. Gab noch ein Tor, das aberkannt wurde von den Gladbachern. Und ja, so ist es dann am Ende eine ziemliche Klatsche. Die Gladbacher noch Kleindienst und Robin Hack eingewechselt. Hack dann auch noch mit dem Treffer in der Schlussphase. Also auch da nochmal ein absoluter Favorite der Zwei-Mann-Mauer mit seinem versöhnlichen Saisonabschluss. Aber Hoffenheim, ja, ich glaube, für sie ist die Europa League besser. Ich glaube, das ist auch einfach, wenn man sich überlegt, was da für ein Kader dann in der nächsten Saison steht. Ich glaube, ein Fisnik Aslani wird höchstwahrscheinlich wechseln und dann muss man eben gucken, ob sie sonst den Rest halten können. Haben jetzt gerade mit ein paar Leistungsträgern verlängert, aber trotzdem, ich glaube, da ist die Europa League besser, nicht so direkt diesen Sprung zu haben vom Abstiegskandidaten in der letzten Saison zu jetzt einem Champions League Team.
Weil deine Analyse perfekt war, will ich nur eine Sache hier noch einmal erwähnen. Und zwar, du hast am Anfang gesagt, das haben die wenigsten getippt. Shoutout an meinen Kumpel Lukas, mit dem ich das unter anderem geguckt habe, der in seiner Tipprunde nämlich schon so sehr im Mittelfeld, weder nach oben und nach unten, noch nach unten drin war, dass er am letzten Spieltag noch mal ein paar eher verrückte Tipps rausgehauen hat. Der hat 4-0 Gladbach getippt und die volle Punktzahl eingefahren. Dementsprechend, es gibt Menschen, die darauf getippt haben, aber ich hätte es definitiv auch nicht getan.
Ja, dann auch in dem Sinne, riesen Shoutout an Lukas, dass er, wenn es für ihn im Tippspiel um nichts mehr geht, nicht einfach diesen letzten Spieltag abschenkt und der Konkurrenz quasi in die Karten spielt, sondern selber seine Tipps noch durchzieht und halt die Dinger holt. Also wirklich ganz stark.
Absolut. Da sind wir wieder beim Wettbewerb, ne?
So sieht's aus.
Ja, den hätten die Leverkusener definitiv auch mehr aufs Feld bringen müssen, um da noch irgendwas zu holen. Wir haben es vorhin nochmal nachgerechnet. Klar, sie hätten eine Stuttgarter Niederlage gebraucht, um noch auf den Champions-League-Platz zu springen. Aber trotzdem, dieses 1:1 gegen Hamburg, irgendwie auch so der Abschluss von zwei ganz bitteren Wochen, die sie jetzt hatten, mit dieser Niederlage gegen eben jene Stuttgarter, und mit der jetzt nicht erbrachten Mindestleistung, um sich zumindest theoretisch die Chance noch zu wahren. Man muss dazu sagen, die hätten eigentlich 100 Tore schießen müssen, gefühlt. Also das war schon wild, was sie da teilweise haben liegen lassen. Aber ja, es ist die Europa League geworden. Das ist, glaube ich, aus Leverkusener Sicht anders als bei den Hoffenheimern. Eigentlich eher zu wenig, also da wollte man schon die Champions League sehr, sehr dringend erreichen. Es ist trotzdem nicht das Ende der Welt. Ich glaube, auch für Leverkusen kann die Europa League etwas sehr Positives sein in diesem Prozess, in dem sie sich gerade befinden, so eine Art Wiederaufbau oder Neuaufbau, sage ich mal, nach dieser unglaublichen Meistersaison, Double-Saison. Und jetzt so Step by Step so ein neues Gerüst aufbauen um einen Maser und so weiter und so fort. Da kann auch die Europa League mit potenziell mehr Erfolgserlebnissen auch was Gutes sein, glaube ich. Nichtsdestotrotz natürlich, war das jetzt schon auch nochmal ein Dämpfer zum Abschluss. Wäre es zumindest der Sieg gewesen, wäre es irgendwie so ein bisschen versöhnlicher. Und so ist es jetzt noch hinter den Hoffenheimern zu bleiben, so ein bisschen Zähne knirschen. Auf jeden Fall, ja, ausbaufähig. Der Saisonabschluss der Leverkusener.
Ich glaube, es fühlt sich nicht gut an, vielleicht auch als Leverkusen-Fan, aber ich finde, ehrlich gesagt, wenn man sich halt auch den Umbruch im Sommer anschaut, spielerisch auf der Trainerposition, dann hat so dieses Chaos mit Ten Hag, der dann sofort wieder rausgeschmissen wurde. Ich finde, vor diesen Vorzeichen ist es völlig in Ordnung, Europa League am Ende fix zu machen. Du warst ja sehr, sehr knapp noch dran, möglicherweise sogar noch in die Champions League zu kommen. Also zwischen dann dem 6. und dem 7. war dann schon nochmal ein deutlicher Abstand. Das heißt, sie haben schon eine gute Saison gespielt. Und ich glaube dann, ähnlich wie bei Hoffenheimern, genau wie du eben gesagt hast, ist dann auch der Kader dann eher für die Europa League ganz gut, um sich da einfach nochmal ein bisschen zu festigen. Jetzt wird ja auch wahrscheinlich im Sommer zumindest nochmal über den Trainer gesprochen werden, vielleicht sogar da auch wieder was verändert werden. Also da ist auch noch nicht alles ganz sattelfest, deswegen auch vor dem Hintergrund. Und da glaube ich dann ehrlich gesagt auch, dass vielleicht noch der ein oder andere Leistungsträger gehen könnte, weil die sagen, ist mir vielleicht ein bisschen zu shaky hier alles. Also ob sie da alle halten können, mal sehen. Aber ich glaube, es ist dann okay und sie haben es halt einfach im letzten direkten Duell da gegen Stuttgart vergeigt oder zumindest die Ausgangslage. Alles klar, dann schiebe ich noch meinen dritten Verlierer hinterher, der FC Augsburg. Auch da wäre noch was gegangen, zumindest wenn die Konkurrenz mitspielt, aber ich finde, das zählt nicht so ganz, diese Ausrede. Ja, die Konkurrenz hat ja gepunktet, in dem Fall Freiburg, und dann hätte man eh nichts machen können, denn das wissen ja die Spieler nicht immer. Und parallel, wenn das Spiel dann läuft, das auf dem anderen Platz, willst du natürlich deine Hausaufgaben erledigen, willst natürlich dich selbst in diese Position bringen. Wusstest, du hast mit Stuttgart bei den Frankfurtern einen schwierigen Gegner und theoretisch Freiburg zu Hause, Leipzig. Also von der Ausgangslage sah es für die Augsburger eigentlich ganz gut aus, haben wir auch hier letzte Woche, glaube ich, so gesagt. Und deswegen ist es dann schon krass, bei Union Berlin mit 4-0 abgewatscht zu werden. Das habe ich letzte Folge noch andersrum so vermutet, dass es da eine Watschen gibt. Aber nein, Marie-Louise Eta hat sich auch zu Hause dann nochmal mit einem Sieg verabschiedet und die Augsburger irgendwie so ein ganz komischer Dämpfer ja, auf diesen eigentlich tollen Lauf, den sie jetzt hatten die letzten Wochen. Ja, und deshalb dann für mich Verlierer, weil sie ohne oder mit leeren Händen dastehen. Sehr, sehr schöner Stat. Ich habe vorhin eine Grafik gesehen, die Vorsaison-Punkteanzahl mit der diesjährigen Punkteanzahl verglichen. Wer hat sich wie verbessert, verschlechtert? Der FC Augsburg bei plus minus null.
Ich hätte es gefühlt, ohne es zu wissen, auch genauso gesagt, weil ich habe es letzte Woche gesagt, most augsburgerische Saison ever. Aber eigentlich ist es genau das. Nämlich zum einen, sie sind wieder kurz vor Europa und dann am Ende wieder doch gar nicht. Und typisch Augsburg, klarer Verlierer auch einfach, weil 0-4 zum Abschluss, das hat man einfach nicht gern, unabhängig davon, ob sie jetzt noch in Richtung Europa gehen konnten. Aber wie gesagt, es ist ja wirklich noch dieser achte Platz, also hätten sie gewonnen, wenn die Freiburger da noch in die Champions League rutschen, dann ist der plötzlich wieder wichtig. Also den hätten sie gehabt mit einem Sieg. So, Top-Abschluss für Union, schwacher Abschluss für Augsburg. Typische Augsburg-Saison, Haken hinter. Ich freue mich schon, wie wir nächste Saison darüber reden, wie sie nach 12 Spieltagen jetzt doch endlich mal absteigen oder doch nicht und plötzlich am Ende hier wieder sitzen und sagen, na, wird das noch was mit den europäischen Plätzen? Es ist wirklich Jahr für Jahr das Gleiche und es ist natürlich auch eine Art Qualität und bemerkenswert, dass sie sich zumindest immer wieder so gut und gesichert in der Liga halten. Dann lass uns doch einmal noch aus gegebenem Anlass den Flieger nehmen, denn ich glaube, auf der Insel, da ist was los.
Boah, Anton, ich kann nicht schon wieder in den Flughafen gehen, wirklich nicht.
Das stimmt.
Ich heute
Sorry,
zur Genüge.
Du darfst die Fähre nehmen, das geht auch.
Danke dir.
Denn etwas Historisches ist passiert. Der FC Arsenal ist Meister in der Premier League. Ihr habt schon gehört, die Folge ist etwas verzögert quasi aufgenommen, weil Moritz eben noch im Urlaub war. Deswegen jetzt wieder Flieger. Das sind die Strapazen, die wir auf uns nehmen, um eben noch einmal drüber zu sprechen. Das erste Mal seit der Invincible-Saison 2004 sind die Gunners wieder Meister. Man City hat gepatzt, Arsenal hat seine Hausaufgaben gemacht. Das ist wirklich unfassbar, weil ich habe auch in der gesamten Saison und gerade nachdem Man City dann nochmal das direkte Duell für sich entschieden hat, gesagt, ich glaube das Ganze erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Und jetzt ist es wirklich so. Glückwunsch einfach nur an der Stelle. Viel mehr müssen wir, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das ist einfach etwas ganz, ganz Großes. Nach 22 Jahren Arsenal wieder an der Spitze der Premier League. Die Sehnsucht war so groß. Sie waren oftmals nah dran. Und jetzt haben sie es geschafft.
Ja, es ist cool. Also ich finde es cool, einfach Arsenal als Meister zu sehen. Ich finde an sich eigentlich immer ein Team oder ein Verein, der mir sympathisch war, die eigentlich immer auch versucht haben, guten offensiven Fußball spielen zu lassen, die ja auch wirklich eine Phase hatten, wo es echt auch düster aussah in den letzten 10, 15 Jahren, wo man echt auch weit weg war davon, oben wirklich anzugreifen, um eine Meisterschaft mitzuspielen. Da sind sie durchgegangen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie unglaublich viel Geld ausgegeben haben die letzten paar Jahre, haben aber eben auch viele gute Transfers getätigt, haben mit Arteta sich einen Trainer geholt, der sie auf jeden Fall ergebnis- und punktetechnisch sehr verbessert hat. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, dieses Spiel, das er spielen lässt. Ist schon hier und da ein bisschen bieder und ein bisschen, ja, einfach ein bisschen unattraktiv. Da würde ich auch niemandem widersprechen, der das sagt. Aber einfach, du hast es gesagt, ist schon ein bisschen her. Nach so vielen Jahren Arsenal mal wieder als Meister zu sehen, finde ich cool. Und daher Glückwunsch. Sind ja auch ein paar Spieler dabei, die man aus Bundesliga-Zeiten kennt. Kai Havertz oder der Hosenlose Hinkapje. Auch ein sehr witziger Clip, falls ihr den gesehen habt. Da beim Zweikampf gefühlt die Hose verloren. Auch sehr schön, wie er dann erstmal sich beschwert, bevor er die Hose dann wieder hochzieht.
Wirklich eine überragende Szene, noch nie so gesehen.
Ja. Muss man sich anschauen. Nee, cool. Und ja, sehr, sehr spannend, dass City dann tatsächlich doch noch das Ganze wieder abgegeben hat. Es war ja zwischendrin dann doch so, dass City wieder rangekommen war.
Ja, und da werden ja jetzt ja auch Stimmen groß, dass Pep Guardiola nach der Saison aufhören wird als Trainer der Citizens. Also auch da scheint eine Ära zu Ende zu gehen. Jetzt wurde er von seinem ehemaligen Schüler entthront, geschlagen. Und es scheint so, als wenn Enzo Maresca in den Startlöchern steht, um ihn da bei den Sky Blues zu beerben. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Muss auch noch mal sagen zu Arsenal, auch ich habe da große Sympathien mit. Ich weiß noch, wie ich irgendwie vor, ja, verdammt, es waren wirklich schon so um die fast 20 Jahre, bei einer Tombola, bei einem Fußballturnier, dieses weinrote Thierry Henry-Trikot bekommen habe. Legendär.
Geil.
Also, ja, da sind schon lange die
Sympathiepunkte
auf der Seite. Es könnte sein, dass das noch irgendwo rumliegt, ja. Ich müsste mal irgendwie den Keller bei meinen Eltern durchforsten. Ist, glaube ich, leider halt Kindergröße. Aber es war auf jeden Fall ein wunderschönes Trikot. Und einer seiner Nachfolger quasi hat sie jetzt zum Titel geschossen, kann man mit Fug und Recht behaupten, oder zum Titel geköpft, nämlich Kai Havertz. Also auch es war zwar jetzt eine Meisterschaft von der Couch aus, aber trotzdem hat Kai Havertz so gesehen das entscheidende Tor beim Spiel der Gunners eben gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass es sich jetzt so entschieden hat, dass es halt nicht gleichzeitig war, das Spiel. Das hätte es irgendwie alles noch ja, emotionaler machen können. Aber nichtsdestotrotz schmälert das natürlich nicht diesen riesigen Erfolg des FC Arsenal.
Sie werden es trotzdem nehmen.
An der Stelle nochmal Glückwunsch. Ja, ich denke auch. Also die sind, glaube ich, eher glücklich, dass sie jetzt nicht am letzten Spieltag da diesen Überdruck nochmal verspüren, sondern das Ganze schon hinter sich gebracht haben und dann am letzten Spieltag gegen Crystal Palace das Ganze ganz ruhig angehen lassen können. Ich glaube, ganz ruhig sollten wir jetzt auch mal weitermachen, bevor du hier noch ein Schleudertrauma vom ganzen Hin- und Herfliegen bekommst. Nimm dir doch erstmal ein kleines Bierchen an der Flughafenbar.
Ach, die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Boah, du redest hier von Trauma im Flughafen. Also ich glaube, so ein Bierchen würde bei mir jetzt auch gerade eher ein Trauma wecken vom Wochenende. Also lasst uns hier mal
eine Saftschorle tut's auch.
Ich nehme eine Saftschorle in der dritten Halbzeit.
Wir haben es nämlich angekündigt, die zweite Liga, auch da wurde der letzte Spieltag gespielt. Auch da sind Entscheidungen gefallen. Und ich will mal anfangen mit dem für mich persönlich dramatischsten, weil ich eben vor Ort war, diesem 3:3 von Hannover 96 gegen Nürnberg. Und es ist, ich bin ja nicht so extrem emotional involviert. Ich würde es Hannover voll gönnen. Es war auch sehr interessant, weil einfach natürlich die ganze Berichterstattung auch in den lokalen Medien, seien es jetzt Zeitungen, Radiosender und so weiter und so fort, die war natürlich darauf gemünzt, was ein möglicher Aufstieg auch für diese Stadt bedeuten kann. Das vergisst man ja schnell, wie groß der Fußball ist, dass wenn du einen Bundesligisten stellst, das ja auch gleichzeitig eine enorme Bedeutung für die gesamte Stadt hat, für Umsätze der Betriebs-, ja, wer ist denn hier? Wirtschaftshäuser, jetzt habe ich dein Schleudertrauma. Wirtshäuser, so, das wollte ich sagen, Wirtschaftshäuser.
Der Wirtshäuser, okay.
Ja, so in die Richtung, das war das erste Wort, das mir jetzt eingefallen ist. Kneipen, Wirtshäuser, Restaurants, egal, ihr wisst, was ich meine.
Trinkhallen.
Richtig, und generell auch für die ganze, ja, für diese ganze Region eben. Und das hat eben nicht geklappt, und das Schlimme daran war, dass die Leistung von 96 wirklich so bodenlos schlecht war. Also dass sie zur Halbzeit 2-1 geführt haben, war für mich, habe ich es formuliert, live vor Ort, das achte Weltwunder, weil es so schlecht war. Und wieder jener Lukas, der auch 4-0 auf Gladbach getippt hat, hat es danach auch richtig gesagt. Es wirkte die ganze Zeit so, als würde Nürnberg um einen möglichen Aufstieg spielen und Hannover hatte irgendwie gar keinen Bock. Da ist niemand so richtig an seine Grenzen gegangen, niemand so richtig für den anderen die Wege gemacht und nur folgerichtig haben sie dann am Ende 3-3 gespielt und sind eben noch auf Platz 4 gefallen. Es ist leider typisch Hannover aus den letzten Jahren. Also das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Die letzte Niederlage ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, damals noch im März gegen Greuther Fürth. Man war also auf einem richtig guten Weg, aber zum Abschluss gab es eben 3 Unentschieden in Folge und man hat es mal wieder verspielt.
Es gibt 2 Szenarien, bei denen ich immer, wenn ich danach gefragt werde, sage, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Du hast es vorhin auch schon mal gesagt und das ist einmal der VfL Wolfsburg und spielen sie mit um Europa oder qualifizieren sie sich für Europa? Spielen sie jetzt echt mal eine bessere Saison, als irgendwo unten rumzudümpeln. Diesmal war es noch schlimmer. Und Hannover, dieses Jahr steigen sie doch mal wirklich auf, oder? Dieses Jahr haben sie so einen guten Kader. Jetzt ist auch die Konkurrenz nicht so groß. Dieses Jahr sind sie wirklich mal fällig. Ich würde es ihnen gönnen, absolut. Ist überhaupt keine Missgunst oder so. Es ist wirklich ein cooler Verein, den ich gerne oben sehen würde, der auch die Bundesliga bereichern würde. Großes Stadion, große Stadt, wie du richtig gesagt hast, auch eine tolle Fanszene, aber es ist leider, wie du sagst, jedes Jahr das Gleiche. So knapp waren sie nie dran, aber das so aus der Hand zu geben, ist schon wirklich bitter. Haben viele, wie du sagst, Unentschieden jetzt in den letzten Wochen geholt, die dann einfach nicht reichen. Und das ist super ärgerlich, weil sie, also ich habe es auch nochmal vorhin gesehen, sie haben gegen Elversberg und gegen Paderborn unentschieden gespielt. Das waren aber nicht Teil dieser letzten 3 Unentschieden. Was ja auch okay ist. Also ja, dann musst du ja von den anderen irgendeins gewinnst, dann bist du direkter Aufsteiger. Beziehungsweise je nachdem mit wie vielen Toren, bist du vielleicht sogar direkter Aufsteiger. Aber
also gegen Preußen Münster, da hat man ja bis in die Nachspielzeit noch geführt, zu Hause gegen den Letzten. Da ist dann auch irgendwann gut. Das Tor war ein absolutes 100-10 Traumtor von Münster. Kannst du dann irgendwann auch nicht mehr verteidigen, aber das darfst du natürlich trotzdem nicht aus der Hand geben. Bevor das jetzt ein Hannover-Spezial wird, das war immer ein bisschen emotional aufgeladen. Glückwunsch nach Elversberg, sie haben es tatsächlich geschafft. Was ist das für eine Story? Also die hat vor der Saison, nach diesem Umbruch mit Trainer weg, ganzen Leihspieler aus Hoffenheim weg, haben sie alle irgendwie eher so in Richtung Abstieg gedrängt und ui, 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 die müssen aufpassen, die Elversberger. Nichts da. Direkter Aufstieg, Platz 2, Riesending. Unfassbar.
Ja, also, dass es dann in dieser Saison passiert, ist ja völlig wild. Ja. Letztes Jahr hat man gesagt, ey, krass. Man hat eben diese paar Spieler, die wirklich absolute Unterschiedsspieler sind. Du hast eben Horst Steffen als Trainer, der sie ja auch aus der Regionalliga hochgeführt hat. Sie sind, glaube ich, damals sogar doppelt aufgestiegen, Regionalliga in die 3. und dann direkt durch in die 2. Ich weiß noch, damals Nick wollte Made Spieler des Jahres in Liga 3, als er ausgeliehen war an die Elversberger. Und dass sie dann eben in die Relegation kommen letzten Sommer und dann so dramatisch spät verlieren bzw. ausscheiden, nicht hochkommen gegen Heidenheim. Und dann verändert sich da alles, Trainer weg, eben du hast es gesagt, Damar weg, Aslani weg. Das ist crazy. Und dass sie dann es schaffen, mit so vielen neuen Leuten da wieder sich so oben reinzuspielen und ja auch häufig wirklich offensiv einfach brutale Power einfach haben. Also so viele Tore geschossen. Das ist schon, das ist wahnsinnig beeindruckend und kann man nur honorieren und deshalb haben sie sich das absolut verdient. Ist vielleicht so ein bisschen, wie du damals gesagt hast, bei Heidenheim eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt Glanz und Glamour schreit und irgendwie Bundesliga-Reichweite schreit, aber ich habe es neulich über die Heidenheimer gesagt, ich finde, wenn du dir das so verdienst, wie es die Elversberger jetzt auch gemacht haben, das war jetzt kein Ausrutscher, sondern die sind, seit sie in der 2. Liga sind, sehr ansehnlich und auch erfolgreich anzuschauen und deswegen haben sie sich verdient. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf die erste Liga überträgt, aber das ist auf jeden Fall ein brutaler Erfolg für die Elversberger, die trotzdem ja auch wieder jetzt ein paar Hoffenheimer Leihspiele haben. Also das ist zumindest, einer fällt mir da auf Anhieb ein. Mokwa, der Stürmer, der dann kam von der TSG. Aber trotzdem, das ist auf jeden Fall ein klasse Erfolg.
Ja, und über Jahre jetzt einfach eine so gute Arbeit geleistet, dass sie es sich einfach verdient haben. Und natürlich ist das nicht der große Glanz, aber andersherum gibt es auch schon wieder lustige Memes und Co., wie Harry Kane, Michael Olise dann an dieser Baustelle des Elversberger Stadions ankommen und sich erstmal in so Containern umziehen müssen. Wird ein Kulturschock. Andersherum natürlich vielleicht auch, wenn die Elversberger das erste Mal in der Allianz Arena zu Besuch sind. Nein, aber das ist einfach toll für die ganze Region, für diesen Verein. Und ich, ja, natürlich, ich bin ehrlich, ich hätte lieber Hannover oben gesehen. Ich hätte lieber vielleicht die Hertha oder Kaiserslautern oben gesehen. Aber ich gar nicht, einfach weil ich den Elversberger nicht gönne oder das jetzt nicht auch cool finde. Ne, da spricht auch so ein bisschen das Fußball-Nostalgiker-Herz aus mir. Aber auch da habe ich auch schon Memes wieder drüber gesehen, die es einfach mitten, die den Nagel auf den Kopf treffen. Da bin ich einer von jetzt gerade gewesen, nämlich irgendwie so Fans von Traditionsteams, wenn Mannschaften mit jahrzehntelanger guter Arbeit ihnen langsam den Rang ablaufen, während man selber da irgendwie immer wieder irgendwas verkackt und man zetert da nur rum und ist sauer darauf. Da muss man einfach den Hut vorziehen, da muss man einfach sagen, Elversberg hat das top gemacht und sich sportlich komplett verdient diesen Aufstieg gesichert. Und genauso spannend, wie es oben in der Tabelle zuging, fast noch spannender eigentlich, ging es ja auch unten zu. Denn da haben am Ende wirklich nur 1 bis 2 Tore den Unterschied gemacht. Und die ganz, ganz bittere Story gehört Fortuna Düsseldorf. Abstieg in Liga 3. Und da waren wirklich die letzten Jahre immer wieder eigentlich eher die Ausreißer in Richtung hoffentlich geht's hoch in die Bundesliga, Thema in Düsseldorf. Und jetzt müssen sie den Gang in Liga 3 eintreten. Das ist wirklich fatal. Also da droht auch ja ein ganz langer Weg der Recovery.
Ja, brutal. Und das Ganze ja wirklich in diesem direkten Duell, ähnlich wie Pauli gegen Wolfsburg. Die Fürther, die gegen Düsseldorf mit 3-0 gewinnen. Zwischenzeitlich hatten sich die Fürther dadurch sogar direkt gerettet und Düsseldorf stand auf dem Relegationsplatz. Also Fürth ja 3 Punkte und eben 2 Tore schlechter als Düsseldorf, gewinnt dann 3-0 dieses direkte Duell. Ja, also auch da,
Wahnsinn.
Boah, überleg mal, du bist da als Fortuna-Fan im Auswärtsblock mitgefahren und siehst dann, wie dich deine Mannschaft da den Arsch versohlen lässt.
Das
und
war ja auch einfach eine Nichtleistung, das ist ja das Schlimme.
Ja, also Horror, wirklich. Ja. Gab noch einen Angriff, wo dann Futkeo, der Fürther Stürmer, der eh super krass gespielt hat dieses Jahr, der dann ja das leere Tor nicht trifft, beziehungsweise dessen Schuss geblockt wird. Dieses vierte Tor, das hätte die Fürther auf Rang 15 befördert, hat aber so nicht gereicht. Und ja, wer den Ganzen dann so ein bisschen die Krone aufgesetzt hat, war ja die Arminia aus Bielefeld, die ein 0-1 zur Pause gegen die Hertha zu einem 6-1 macht. Einfach 6 Tore gegen die Hertha, die ja wirklich ganz neue Schmerzen verursacht bei ihrer Fanschaft. Und wenn man sagt, ja, hey, alles tut so weh, das ist auch wieder, glaube ich, sehr akkurat auf dem JGA. War auch ein Hertha-Fan jetzt mit dabei. Liebe Grüße an Marc. Und der hat auch mitgelitten. Wir saßen am Strand in so einem Beachclub. Ich sage ihm, ah, guck mal, Hertha führt. Er so, ah, cool, ist irgendwie, hat sich was zu trinken geholt und schaut aufs Handy. Und er hat wirklich so laut, hä, gesagt, weil es ein 3-1 für Bielefeld stand. Also wirklich absolut filmreif. Aber sorry, das war wirklich bodenlos. Und eben Bielefeld durch diesen Sieg dann von Platz 17 hoch auf 13 und Fürth und Düsseldorf rutschen 1 runter jeweils und dadurch die Fortuna direkt runter. Brutal. Also das tut richtig weh. Fortuna Düsseldorf in der dritten Liga, das passt nicht für mich.
Ist bei mir auch noch nicht so ganz angekommen. Ja, das zeigt ja, wie unendlich knapp es war. Es waren wirklich Tore, die entschieden haben. Also du hast es eben gesagt, Fürth hätte sich mit einem weiteren Tor direkt gerettet, dann wäre Braunschweig 1 runtergegangen, hätte Schalke noch einmal getroffen, wäre Braunschweig 1 runtergegangen und. Also ein unglaublicher Abstiegskampf, der ja eben jetzt noch nicht ganz beendet ist. Greuther Fürth in der Relegation gegen Rot-Weiß Essen. Und das ist ja nochmal eine interessante Geschichte, weil was wäre das bitte für ein Spiel gewesen in der Relegation zwischen Essen und Düsseldorf? Mhm. Also das hätte ich wirklich gerne gesehen, muss ich sagen. Ja. Weil die beiden Vereine, die können sich wirklich nicht so gut leiden und sind ja auch räumlich sehr nah beieinander. Da wäre es drunter und drüber gegangen. Und jetzt ist es für mich ein ähnliches Bild wie bei der Relegation zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga. Die Qualität bei Greuther Fürth, du hast Furtkoi schon angesprochen, da ist ein Klaus mit dabei, da ist ein Regota noch mit dabei, der zwar nach der Saison weggeht, aber jetzt gerade eben noch spielt, ein Srebeni. Das ist eine Qualität vorne drin, die ist ja eigentlich schon eher oberes Mittelfeld bis Top-Qualität in Liga 2. Furtkoi ja auch nicht umsonst sogar Torschützenkönig geworden, trotz dieser katastrophalen Saison aus Fürther Sicht. Also, ja, ich glaube, dadurch, dass das Duell nicht so aufgeladen ist emotional, wie es gegen Düsseldorf gewesen wäre aus Essener Sicht, sind die Vorzeichen da relativ klar. Aber auch Essen natürlich, ne, hat eine Riesensaison gespielt und gute Drittligamannschaften sind in der Regel auch definitiv Zweitliga reif, das hat man jetzt ja auch gesehen an Dresden und Bielefeld, die beide auf Anhieb auch die Klasse wieder gehalten haben.
Ja, Essen, auch ein sehr, sehr cooler Verein, war da auch schon im Stadion da an der Hafenstraße. Das ist schon auch eine krasse Atmosphäre, also da musst du auch erstmal bestehen als Greuther Fürth dann in der Relegation. Auch mit Cottbus und Osnabrück, zwei coole Aufsteiger. Cottbus auch irgendwie so, wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, auch so Core 2000er Bundesligist irgendwie mit dem gefühlt kompletten jugoslawischen Aufgebot da im Kader. Das war irgendwie immer richtig cool. Und Osnabrück ja die fleischgewordene Fahrstuhlmannschaft der dritten und zweiten Liga in den letzten Jahren. Aber auch hochverdient auf jeden Fall. Bisschen schade für Duisburg, die lange echt eine tolle Saison gespielt haben und jetzt am letzten Spieltag da durch ein Unentschieden diesen Relegationsplatz noch verschenkt haben. Ganz kurz noch zu Düsseldorf. Ein kurioser Fact. Alexander Ende, Preußen Münster trainiert, die sind als 18. abgestiegen und dann im April zu Fortuna Düsseldorf und da dann eben als Vorletzter abgestiegen. Also das haben, glaube ich, auch noch nicht viele geschafft.
Das tut sehr weh, ja. Ich finde ihn sehr sympathisch, aber die Saison wird negativ in die Geschichtsbücher eingehen, mit seinem Namen versehen. Also, ja.
Ich glaube, er macht da so ein Jahr so eine Lücke im Lebenslauf. Und dann wird er so gefragt, was haben Sie denn in dem Jahr gemacht? Also, nö, nichts gemacht.
Nichts. Also, da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wo ich da war. Ja, es wird, wie gesagt, ein steiniger Weg. Wir haben unlängst bei uns bei Sky Friedhelm Funke geschaltet, der eben natürlich auch nochmal zu diesem Düsseldorfer Abstieg gesprochen hat und der sagt auch, also das ist eine Vollkatastrophe, also der absolute Bruch beim Verein, was richtig schlimm auch ist, dass quasi schon wohl feststeht, dass gerade auch von den Mitarbeitenden im Verein drastische Kürzungen vorgenommen werden müssen, einfach weil die finanzielle Lage dann natürlich eine ganz andere plötzlich wird in der dritten Liga. Heißt, dass wirklich viele Menschen da auch einfach ihren Job verlieren könnten, die eben nicht mal eben wie Fußballer sagen können, okay, dann wechsle ich halt wieder zum anderen Verein rüber, so ungefähr, nicht in der privilegierten Situation sind. Also ganz, ganz furchtbare Geschichte da auch. Und du hast es auch eben schon einmal gesagt, so Düsseldorf jetzt in Liga 3, das sieht einfach auch falsch aus auf dem Papier, so bin ich ehrlich. Dieses Stadion, diese Fanbase. Aber gut, man muss auch einfach sagen, nach dieser Saison verdient. Das war von vorne bis hinten gar nichts.
Ja, auch das ja 2 Jahre nach einer Relegation um einen möglichen Bundesliga-Aufstieg, die sie dann ja auch noch so grandios vergeigt haben im Rückspiel gegen Bochum. Nachdem sie 3-0 im Hinspiel gewonnen hatten, ich glaube sogar in Bochum damals, und dann zu Hause das Ganze noch verloren haben.
Ja.
Ja, also gerade so ein Abstieg in die dritte Liga, wenn du halt auch als Verein wie Fortuna Düsseldorf schon eher teuer, glaube ich, unterwegs bist oder zumindest von den Strukturen relativ groß bist, der kann richtig wehtun und der kann halt wirklich auch dafür sorgen, dass du da erstmal in so eine Belanglosigkeit reinrutschst und es schwer hast, in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, da wieder hochzukommen. Ich will es nicht zu dramatisch formulieren, aber das hat man von anderen Mannschaften auch schon so gesehen.
Gibt ja genug Beispiele.
Also die Bielefelder haben sich da dann wieder rausgekämpft, aber das ist schon passiert. Und deshalb hoffe ich sehr, dass sie sich fangen. Aber gerade wenn du sagst, wenn da eben jetzt auch viele Sachen so ein bisschen zurückgefahren werden müssen, oder nicht nur ein bisschen, sondern stark zurückgefahren werden müssen, dann bin ich gespannt, wie man sich dann in diesem Haifischbecken namens dritte Liga sofort behaupten kann. Denn da gibt es viele Mannschaften, die einfach da schon jahrelang spielen und die genau wissen, worauf es ankommt. Ist eine lange Saison, gibt viele Spiele. Also ich bin sehr gespannt.
Absolut. Nur um nochmal ganz kurz zum Abschluss jetzt hier ein paar Beispiele zu nennen, ne? Also wer da in der dritten Liga halt so ist, den man ja durchaus auch noch aus der Bundesliga zum Beispiel kennt, ne? Hansa Rostock, Aachen, Ingolstadt, Erzgebirge Aue, jetzt sogar abgestiegen aus jener dritten Liga, Duisburg, 1860 München natürlich, also du hast es genau richtig analysiert, das kann auch gut und gerne mal so weit gehen, dass man da wirklich aufgrund von struktureller Umplanungen erstmal richtig tief fällt und sich da wieder neu aufbauen muss. Aber gut, das ist alles Zukunftsmusik. Wir werden es natürlich im Blick behalten, denn die Bundesliga-Saison ist zwar vorbei, aber unser Podcast natürlich längst nicht, denn da geht's weiter. Die WM steht vor der Tür und wir haben uns auch noch das ein oder andere kleine Speziellchen für euch ausgedacht. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und bis dahin sage ich vielen, vielen Dank, Moritz, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Anton. Auch viele weitere Speziellchen mit dir. Finde ich ein sehr schönes Wort. Vielleicht nennen wir das ab jetzt so nicht mehr Spezial, sondern Speziellchen. Und darauf freue ich mich sehr. Bis dann.
Ich mich auch. Ciao, ciao.